Jede und jeder kennt sie, die Autos vom Hilfswerk. Die Organisation unterstützt sehr, sehr viele Familien im ganzen Land. Übrigens auch meine, denn meine Kinder waren in der Krabbelgruppe des Hilfswerks. Christoph Gleischer, Geschäftsführer von Hilfswerk Niederösterreich, ist mein heutiger Gesprächspartner. Er lässt uns hinter die Kulissen dieser beeindruckenden Organisation schauen. Willkommen bei Leaders of Transformation, ein Podcast von Business Gladiators. Mein Name ist Alexander Zauner. Los geht's. Hallo Christoph, schön, dass du da bist.
Hallo Alex.
Ich bin total geehrt. Danke für deine Zeit. Christoph ist Geschäftsführer vom Hilfswerk in Niederösterreich, einer unfassbar beeindruckenden Organisation mit fast 3000 Mitarbeiterinnen. Mir würde extrem interessieren, was hat dich dorthin gebracht? Wieso bist du das angegangen? Was waren deine Beweggründe vielleicht auch? Wie ist die Historie gewesen?
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dass wir uns da gemeinsam austauschen. Ja, die grundsätzliche Motivation, mich beim Hilfswerk Niederösterreich zu bewerben, es war ja logische Fortentwicklung meines Berufsgangs. Ich habe mich als Jugendlicher schon ehrenamtlich engagiert, habe die Ausbildung zum Sozialarbeiter gemacht und habe da schon Anfang der 90er Jahre gemerkt, dass die Menschen, die inhaltlich arbeiten, ob es jetzt Sozialarbeit ist, Psychologie oder eben auch Pflege, sich sehr oft schwer tun mit Juristen, Controllern und Verwaltungsbeamten und denen, die sozusagen die Gelder auch freigeben müssen im dritten Sektor, weil letztendlich in der gemeinnützigen Arbeit eine große Besonderheit ist, dass die Kundinnen, die Leistung bekommen, nicht automatisch die sind, die Leistung bezahlen. Und das heißt, man hat zwei Arten von Kunden. Institutionelle, die man bezahlt, also die Bezahlung sicherstellen müssen, mit denen man vielleicht auch verhandeln muss, und Menschen, die professionelle, qualitätsvolle Leistung erhalten sollen. Und da hat mich schon als Student, habe ich gemerkt, das ist ein riesiges Dilemma und mir fällt es sehr leicht, zwischen den Welten zu wechseln. Und ich habe dann sozusagen auch nach der Sozialarbeiterausbildung individuelles Studium gemacht mit Schwerpunkt Non-Profit-Management und meine Abschlussarbeit an der WU geschrieben über das Management des Wiener Hilfswerks. Das war damals eine angeregte Arbeit von der Geschäftsleitung des Wiener Hilfswerks, das sie eigentlich wollten als Informationsmittel oder als Futter für Verhandlungen mit der Stadt Wien über die Förderbarkeit und die besonderen nicht monetären Wirkungen der Nachbarschaftszentren und Nachbarschaftshilfe. Und das ist sozusagen eigentlich war der Beginn meiner Berufstätigkeit. Wie kann man wirtschaftliche Rahmenbedingungen für inhaltlich wichtige Arbeit, für nicht gewinnorientierte Arbeit organisieren? Und
das war eigentlich schon vorgezeichnet, dass du irgendwann vielleicht auch Hilfswerk-Geschäftsführung machen kannst.
Hätte ich mir nie gedacht, ja. Ehrlicherweise. Ich war dann in der Entwicklungspolitik. Ja. Also ich war zuerst bei Missio, einem Hilfswerk habe ich Marketing, Werbung und Fundraising gemacht. Mhm. Dann bei der Sternsing-Aktion, Dreikönigsaktion, habe die Projektarbeit geleitet 4 Jahre. Und war dann bei Bio Austria, beim Verband der Biobäuerinnen und Biobauern. Und was sich da durchzieht, und das Hilfswerk war dann die nächste Station seit 2012, was sich durchzieht durch alle Stationen, auch wenn sie auf den ersten Blick unterschiedlich sind, war, wie organisiert man innerhalb der Organisation ein Bündnis sozusagen der Menschen, die die Dienstleistung inhaltlich machen wollen, wie schaut man auf die Rahmenbedingungen und wie verhandelt, diskutiert man mit den Menschen, die ehrenamtlich oder manchmal bezahlt, aber meistens ehrenamtlich Aufsichtsfunktionen haben, Eigentümerrolle wahrzunehmen haben, weil wir in der sozialen Wirtschaft, in der Non-Profit-Wirtschaft, im gemeinnützigen Sektor sonst ein bisschen die Problematik haben, wer ist eigentlich in der BWL, würde man sagen, Prinzipal und Agent, wer ist sozusagen der echte Eigentümer und wer ist der, der es umsetzen muss. Ja. Und das ist sozusagen durch die ideellen Zielsetzungen ist es viel schwieriger immer zu bemessen und wird viel individueller auch auszuverhandeln als reine Finanzziele in einer Vertriebsorganisation.
Da hast du 2012, glaube ich, hast du gerade gesagt, dort gestartet, also schon mehr als 10 Jahre her.
Ja.
Was war so dein erstes Gefühl, wo du angreifen musst, wo du vielleicht auch Handlungsfelder siehst, wo du sagst, da würde ich gern was weiterbringen, verändern und vielleicht auch noch heute dran bist?
Ja, nein, für mich war ganz wichtig mit sehr großem Respekt und schon einem großen Maß an Ehrfurcht, wenn man vorher, ich weiß nicht, das Höchste waren ein bisschen über 30 Mitarbeiterinnen führt und dann weit über 3000 und eine große Organisation. Das Vertrauen zu bekommen, war das Erste. Und dann wirklich sagen, selbst ja, das Unternehmen im wahrsten Sinne des Wortes zu erfahren, zu ergehen. Ich habe mir vorgenommen, ich will im ersten Jahr alle Stationen besuchen und habe dann über 100.000 Kilometer verbracht im Dienstauto, weil ich einfach überall hinfahren wollte, um ein Gespür zu bekommen.
Vielleicht erzählst du da kurz einen Satz, wie ihr aufgeteilt seid mit Stationen und damit die Hörerinnen ein Gefühl haben.
Also das Hilfswerk Niederösterreich ist eben der größte Anbieter von mobiler Pflege und Betreuung. Mhm. Deutlich über 50 Sozialstationen, ganzen Bundesgebiet, also Bundesland Niederösterreich. Mhm. Kinderbetreuungseinrichtungen, Tageseltern, Familie- und Beratungsstellen, Lerntraining, 60 Horte und schulische Nachmittagsbetreuungen und Kindergärten. Das heißt sozusagen ein ganz breites Feld.
Und auch mehr als Pflege eigentlich, als man im ersten Eindruck vielleicht glaubt.
Genau, also ein umfassendes Angebot an sozialen Dienstleistungen. Man kann, je nach, sozusagen, wenn ich die 10 Jahre zurückblicke, zwischen 30 und 40 verschiedene Angebote und Dienstleistungen bei uns in Anspruch nehmen. Und dazu kommen auch die ehrenamtlichen Dienstleistungen. Wir haben 65 Vereine, Wahnsinn, die von Essen auf Rädern bis Besuchsdienst bis weiß nicht was alles anbieten. Und bei uns ist auch die Besonderheit, dass die ehrenamtlichen Vereine die Eigentümer des Unternehmens sind. Mhm. Und sozusagen gewählte Funktionärinnen, also das Präsidium des Vereins, sind meine Ansprechpartner als Eigentümervertreter und meine Auftraggeber als Geschäftsführer. Mhm. Und da war einmal das allererste, war überhaupt einmal einzutauchen in die Welt Hilfswerk, das zu verstehen. Und natürlich dem neuen Chef sagt man 5% von dem, was wirklich ist. Aber ich bin einfach durch meine Art und so habe ich immer auch herausgefordert, so, ja, jetzt erzählt mir mal, sind wir ein gut organisiertes Unternehmen? Ja? Und Körpersprache lässt sich dann in solchen Fragen nicht vermeiden. Oder wenn man merkt, es ist schon eine Zeit her, dass jemand von St. Pölten um 7:30 in der Früh in Gänserndorf war, ja? dann merkt man sozusagen ein bisschen eine Kultur und dann allein durch die Art des Fragens bricht man auf. Was ich sehr rasch lernen musste, ist, dass man natürlich auch jedes Wort, das man irgendwo ausspricht, findet in einem großen Unternehmen seine Kreise. Also man muss sich gut überlegen, wie kann ich menschlich Kontakt aufbauen, ins Gespräch kommen, in Beziehung gehen, wie kann ich was erfahren, ohne sozusagen Irritation auszulösen durch zu viel Improvisieren. Und das könnte man machen, das könnte man machen, und das ist ein guter Vorschlag, das nehme ich mit, das ist... Das ergibt halt einfach eine zwischenmenschliche Eigendynamik. Was relativ rasch klar war, dass wir extrem engagierte Kolleginnen und Kollegen haben, ganz unabhängig wo, in den Einrichtungen, dass wir im Gegensatz zu vielen Unternehmen der Profitwirtschaft sicher kein Motivationsproblem haben. Die Leute brennen innerlich für ihre Arbeit, machen es wirklich sehr gern. Aber die Strukturen waren einfach, ja, war es an der Zeit, wieder sozusagen neue Wege zu gehen. Wie ich gekommen bin, hat das Hilfswerk dann ein paar Monate darauf das 35 Jahre Jubiläum des Bestehens gefeiert. Und natürlich ist das eine rasante Erfolgsgeschichte von 0 auf über 3000 Mitarbeitern, von 0 auf über 100 Standorte im Bundesland. Und natürlich sozusagen von Verwaltung, Digitalisierung und so weiter, gibt es immer etwas, was man tun muss. Und da war halt relativ rasch klar, dass es zwei Themenbereiche waren. Das eine war sozusagen das Verhältnis von Mitarbeiterinnen in der direkten Dienstleistung am Kunden. Wie viel hat man da, in welcher Form, welche Unterstützung bekommen die? Wie viel von Verwaltungsarbeit, die notwendig ist, kann digital erledigt werden oder eben noch nicht? Und sozusagen der Rechenstift, sozusagen, was die Rentabilität der einzelnen Angebote betrifft, wo man letztendlich in einer Verhandlungsposition ist mit den Kunden, aber auch den öffentlichen Kunden, die Finanzierung über Rahmenbedingungen sicherstellen. Und ein inhaltliches Thema war bei uns sicher alles, was nicht Pflege war, dass es wirklich gegangen ist um die Professionalisierung, das heißt sicherzustellen, dass zum Beispiel, hat früher ein System gegeben, wo es regionale Betriebsleitungen gegeben hat oder Regionalmanager, die quasi für das ganze Portfolio des Hilfswerks zuständig waren. Und wir haben dann 2013 eingeführt, dass wir mal den Teil, was ist Pflege, trennen von dem anderen und sicherstellen, dass alles, was Kinder, Jugend und Familie ist, sozusagen für sich selbst mit fachlicher und wirtschaftlicher Eigenverantwortung organisiert wird. Und was, glaube ich, ganz ein weitreichender Schritt war, dass wir in der Pflege eingeführt haben, die Pflege ist nicht nur für die Pflege verantwortlich, sondern auch wirtschaftlich. Das heißt, die Pflegedirektion ist auch betriebswirtschaftlich verantwortlich fürs Ergebnis und es gibt eben nicht, wie vielleicht woanders, ärztliche Direktion, kaufmännische Direktion und Pflegedienstleitung, sondern die Pflegedienstleitung ist auch wirtschaftlich verantwortlich. Und das ist auch eine Ermächtigung des Berufsstands. Auf das können wir dann noch eingehen, wo ich glaube, dass das Voraussetzungen sind, die fürs weitere inhaltliche Wachstum wichtig waren.
Wenn du jetzt zurückschaust, in welchen Feldern hast du den Eindruck, du hast von Digitalisierung gesprochen, du hast von Rentabilität gesprochen, du hast von Professionalisierung gesprochen, du hast von Struktur gesprochen, in welchen Feldern hast du ist schon viel geschafft, vielleicht das meiste. Wo sagst du, das ist für die nächsten Jahre schon noch offen? Oder da hast du noch Felder, wo du sagst, da möchtest du noch reingehen, müsst ihr noch mehr tun?
Also das Feedback kommt immer am besten von Kolleginnen und Kollegen. Ja. Gestern haben wir eine Kollegin gehabt beim Willkommenstag aus der Pflege, die vor 9 Jahren uns verlassen hat und die jetzt wieder neu anfängt. Okay. Und die hat eigentlich sehr beeindruckend erzählt, sie erkennt das Unternehmen fast nicht mehr, was sie alles innerlich getan hat.
Ja.
Da in der Professionalisierung, Einführung, Pflegemanagement, aber auch zum Beispiel, wir haben eine neue Einsatzplanungssoftware, was ein Riesenprojekt war. Muss man sich vorstellen, es sind über 2000 Menschen in der mobilen Pflege tätig. Wir haben undurchschnittlich 8.500 Kunden pro Monat. Manche von denen werden täglich besucht, andere in unterschiedlichen Rhythmen. Und da ein Einsatzplanungssystem während des Betriebs zu tauschen, eine jahrzehntealte Software mit einer neuen Software abzulösen, das sind schon gewisse Großprojekte, die auch emotional fordern, technisch fordern. Und da merke ich da die Professionalisierung, da ist wirklich was passiert. Auch, dass man bei uns, gerade die Praktikantinnen von den Fachhochschulen, sind ganz überrascht, dass das, was sie auf der Fachhochschule lernen, man bei uns wirklich leben kann. Also professionelles Pflegemanagement, wie es in den Lehrbüchern steht. Die Pflege hat die letzte Verantwortung bestimmt im Pflege- und Betreuungsprozess. Das erleben sie nicht automatisch immer und überall so. Und das merkt man auch im Austausch mit den Lehrenden von den Fachhochschulen. Da bekomme ich auch ein professionelles Feedback, dass wir bei uns im Hilfswerk da sehr, da wirkliche Entwicklungsschritte gesetzt haben. Was ein großes Thema momentan ist, ist das Thema Energie und Kultur. Das hat aber neben den allgemeinen Rahmenbedingungen auch mit den Einschränkungen durch die Pandemie zu tun. Wir haben 2018 im Herbst unsere neue Unternehmensstrategie verabschiedet und haben dann 2020 alles auf Null gestellt und sind in Krisenmodus gesprungen.
Ja.
Und was so schon auch sozusagen uns jetzt auf einer Metaebene betrifft, ist einfach der demografische Wandel am Arbeitsmarkt. Das heißt, wir haben unfreiwillig weniger Mitarbeiterinnen in der Dienstleistung am Kunden und der Kundin, als wir wollen. Wir können unsere Stellenpläne nicht mehr besetzen. Wir verlieren sozusagen operative Kapazitäten und das erhöht den Druck sozusagen auf Digitalisierung, Straffung der Prozesse, Reduzierung von Overhead bei besserer Servicequalität, weil alle Effizienzgewinne sozusagen Jahr für Jahr immer wieder auf den Prüfstand kommen. Das ist quasi ein allgemeiner demografischer Trend, auf den wir uns einrichten müssen. Also unser Thema ist nicht die Nachfrage nach Kundinnen und Kunden in der Regel, sondern die Nachfrage nach Personal. Aber eben auch sozusagen, wir sehen da einen Wettbewerbsvorteil im Vergleich zum Mitbewerber, ist die innerliche Qualität. Und das andere ist die Servicequalität, die die Mitarbeiterinnen bei uns erleben. Und da hat sich viel getan, aber da gibt es noch sehr viel, was zu verbessern ist.
Du hast gesagt, ihr seid fast natürlich die meisten motiviert, wollen das machen, brennen. Du hast auch gleichzeitig gesagt, Energie und Kultur ist ein Thema. Würdest du da noch einen Satz reingehen, damit wir das besser verstehen, wenn du sagst, weil das ist natürlich in so einer Organisation, denke ich mir, sehr wichtig. Das ist ein anspruchsvoller Job.
Also die Energie ist einerseits durch die jetzt noch einmal wieder ein Brennglas, um das mal Brenn zu verwenden, noch einmal zusammenkondensiert worden während der Corona-Pandemie.
Ja, ja.
Aber das ist nicht die Ursache, sondern es ist ein Vergrößerungsglas oder ein Verstärker. Grundsätzliche Diskrepanz, dass Menschen, die pflegen und betreuen wollen, gerne ihre fachliche Arbeit gut machen, gerne im zwischenmenschlichen Kontakt sind mit den Patienten oder den Angehörigen und das am liebsten sozusagen ohne Zeitdruck machen. Und sehr oft sind sozusagen die 5 Minuten, die man nach der Erledigung der pflegerischen Themen oder betreuerischen Themen noch bespricht, sind oft die wertvollsten in der Wahrnehmung des Patienten oder der Angehörigen. Und da ist einerseits die Diskrepanz sozusagen, wie viel Zeit gestehen die Angehörigen uns zu, weil die müssen die Einzelstunden bezahlen, zur Hälfte zahlt es das Land, vereinfacht gesagt, aus Sozialhilfemitteln. Aber es ist sozusagen durch den Kundenbeitrag gibt es ein natürliches Korrektiv, wo manchmal auch Familiensituationen durchschlagen. Also wenn zum Beispiel der Kunde, der alte Mensch, eigentlich mehr Betreuung möchte oder einen Dreiviertelstunden-Einsatz statt einem halben Stunden-Einsatz, aber die Angehörigen eher darauf schauen, dass die Kosten im Griff bleiben, dann haben wir da natürliche Diskrepanz zum Beispiel, wo wir als Unternehmen nicht viel machen können, aber die Mitarbeiterinnen das natürlich auch spüren und die Mitarbeiterinnen da professionell umgehen müssen, wie sie in einem gewissen Zeitrahmen das machen, was möglich ist und dann aber auch sozusagen konsequent gehen müssen, weil sie 6, 7 Machpatienten haben, wo man nicht überall 10 Minuten herschenken kann an Arbeitszeit, weil dazu sind unsere Vergütungen zugedeckelt.
Welche Themen hast du das Gefühl, bist du noch nicht dort, haben nicht funktioniert, sie machen Schwierigkeiten, entschuldige die Frage, aber auch das gibt es und das ist natürlich besonders spannend von dir, mit so einer tollen Organisation hinter dir zu hören oder wo du dir denkst, das könnte man noch besser machen.
Also wo ich merke, dass wir noch nicht am Ende der Fahnenstange sind, alle miteinander nicht, ist die Vermittlung von Information, die Annahme von Information und auch das selbstverständliche sozusagen Umsetzen. Also es ist schon klar, dass dass nicht automatisch sich alle an Entscheidungen in der Praxis halten, wenn sie es nicht für sich annehmen. Und einfach durch die grundsätzliche Fluktuation des Personals ist es schwierig, die Menschen direkt zu erreichen. Also wir haben aufgeteilt auf Niederösterreich, gehen zwischen 40 und 45 Menschen durchschnittlich pro Monat rein und raus ins Unternehmen. Das heißt, man hat also immer, auch wenn die Führungskräfte eingeladen werden, jetzt bei der jährlichen Veranstaltung habe ich vielleicht 15, 20 Führungskräfte, die das erste Mal bei einer Führungskräfteveranstaltung sind. Wir haben Prozesse immer wieder angehabt, die natürlich auch durch Corona komplett unterbrochen waren, von Onboarding, von sozusagen interner Ausbildung, fachlicher von Führungskräftelehrgängen und überarbeiten da jetzt auch wieder sozusagen eine modulweise, einen Austausch, Unterstützungsbegleitmaßnahmen, und das sind ja mehrere Dinge. Das eine ist die fachliche Arbeit, also es ist anspruchsvoll genug, wenn man noch nicht in der Hauskrankenpflege gearbeitet hat, hereinzufinden, wie funktioniert das, wie gehen die Logiken. Das zweite Ebene ist sozusagen die Teamkultur, was ist eigentlich der Spirit des Unternehmens, was sind unsere Qualitätslinien, wie stellen wir uns das vor. Das dritte ist ganz praktische Orientierung für die Kolleginnen, wo melde ich mich, wo rufe ich an, wenn das ist, wenn ich diese Unterstützung brauche. Und einfach die Tatsache, dass wir ein dezentrales Unternehmen sind, macht es natürlich viel schwieriger, weil ich eben nicht die Leute am ersten Arbeitstag begrüßen kann. Ich kann nicht an einem Standort ein Willkommensmeeting machen, alle 14 Tage, sondern das ist an zwischen 60 und 100 Standorten, und die Leute sind ja in der Dienstleistung am Kunden noch einmal ganz woanders. Das heißt, selbst die Führungskräfte sehen ja die Mitarbeiter nur bei Teambesprechungen, bei ausgemachten Terminen oder bei, wenn es sich ergibt, weil man halt gemeinsame Jausen ausmacht oder Freizeit ausmacht oder halt die Leute sich Material holen und kurz auf die Station kommen. Das heißt, es ist eine grundsätzliche Herausforderung, wie pflege ich überhaupt Beziehungen in so einer Gegebenheit, die aufgrund der Dienstleistung definiert ist. Und da führen wir jetzt zum Beispiel eine Mitarbeiterinnen-App von einem oberösterreichischen Unternehmen, wo wir, das ist eigentlich so vereinfacht gesagt, unter Anführungszeichen eine Mischung aus gelbes Unternehmens, Facebook, WhatsApp und Servicekanäle.
Spannend, ja.
Also wo die Mitarbeiterinnen Infos bekommen, wo man das Intranet sozusagen in einem Redaktionsprozess immer in kurzen Artikeln aufbereitet. Wenn du mehr lesen möchtest, gehst du aufs Internet in der Station, aber so die Leute mit Teasern und kurzen Themen anreißen, von Arbeitnehmerschutz, von Schulungen bis praktische Hilfestellungen. Wenn irgendwas im Facility Management in der Station nicht funktioniert, dann können sie dann sich ein Foto machen mit Diensthandy, der Kühlschrank mit der Inventarnummer sowieso geht nicht und es kommt ins Haus. Also Erleichterungen. Ja? Solche Dinge, wo man, und natürlich auch eine Information, wo man sagt, dass ich der Lehrgang der Tageseltern hat abgeschlossen, und dann schicken sie ein Selfie, sozusagen gefiltert durch ein Redaktionsteam, also damit man das die Leute nicht überfordert, aber so sukzessive eine Kultur reinbringt, wo man sozusagen die Fülle des Unternehmens, den Spirit, die Qualitätsstandards, aber natürlich auch das Gefühl möchte man schon vermitteln, das Hilfswerk, die Idee und das, was wir tun, ist größer als das, was ich an meinem Arbeitstag von 8 bis 14 Uhr oder 8 bis 17 Uhr, je nachdem, bei mir erlebe. Ja? Also es gibt nicht nur meine 10 Kunden oder meine 15 Kinder im Hort, sondern das ist eigentlich was Größeres. Ja. Und da wollen wir versuchen, die Leute auf einer kommunikativen Art und Weise einzuladen, wie sie jetzt zeitgemäß ist.
Mitarbeiterinnen, die für ihre Aufgabe brennen. Das macht das Hilfswerk aus. Aber wie setzt man diese Kraft frei? Darüber reden wir in der nächsten Folge von Leaders of Transformation. Bis bald.